New Entrepreneurship, der Podcast für Bewusstsein im Business.
Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Katrin Oppermann-Jopp, hallo.
Hallo Philipp.
Katrin, wir wollen über die aktuelle Zeit sprechen und ja darüber, was die aktuelle Zeit mit den Unternehmen macht. Erstmal, was bekommst du aus Unternehmen mit? Wie geht's denen zurzeit? Wie sind die Rahmenbedingungen?
Also das, was ich in den Unternehmen mitbekomme, ist, dass sehr, sehr viele Probleme auf einmal jetzt zusammenkommen. Also teilweise sich auch Liquiditätsprobleme auftun, auch Umsätze wegbrechen, das heißt auch Kunden wegbleiben. Der internationale Markt ist aufgrund der Lieferkettengesetze auch schwieriger geworden. Und wir merken natürlich auch in den Unternehmen, wir leben hier in Deutschland nicht auf einer Insel. Das heißt, die aktuelle Situation, die internationale aktuelle Situation, die strahlt natürlich auch auf die Unternehmen aus. Und es wird schwieriger. Also es wird schwieriger, auch wirklich Geschäfte zu machen. Es brechen auch Kunden weg, die man vielleicht über lange Jahre hatte. Und auch die Personalgewinnung ist für viele Unternehmen ein Thema. Also das ist nicht mehr so ganz einfach, wirklich qualifiziertes Personal zu bekommen. Und die Wechselbereitschaft auch in den Unternehmen ist höher, als ich das jemals vorher erlebt habe.
Also auch eine gewisse Unzufriedenheit. Also nicht nur in den Firmen, in der Chefetage, sondern auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ja, vielleicht ist auch ein Zeichen der Zeit, dass Mitarbeiter auch merken, sie kommen auch aufgrund der Drucksituation auch an ihre Grenzen, an ihre Leistungsfähigkeit. Also wir haben halt einfach auch viel Burnout. Vielleicht hat es das früher auch gegeben, heute habe ich aber einen Namen dafür, ich kann das benennen. Es ist auch eine gewisse Müdigkeit und das nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern auch bei Führungskräften, weil auch die Art zu führen ist schwieriger geworden. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen auch in den Unternehmen, jung, alt oder älter. Wir haben vielleicht auch Menschen, die aus anderen kulturellen Zusammenhängen kommen. Und da ist Führung auch schwieriger geworden. Und unter Druck, wenn Stress da ist, kommen auch oft so alte Stressmuster auch wieder zum Tragen. Also mit mehr Druck zu arbeiten, mehr zu kontrollieren, auch vielleicht mal unwirscher zu sein, dann sind die guten Vorsätze, auch kollegial zu führen, auch nicht immer das, was dann wirklich umgesetzt wird.
Also Führung ist schwieriger, auch wegen dieser allgemeinen Stimmung, dass man halt diese Krise von verschiedenen Seiten her spürt. Das ist eine Belastung für Führungskräfte, oder?
Es gibt ja für mich zwei grundlegende Zustände, aus dem heraus ich führen kann, auch als Führungskraft. Also einmal ist das Vertrauen. Also ich habe Vertrauen in mich, dass ich das kann, dass ich Fähigkeiten habe, die ich auch auf die Straße kriege. Jetzt haben wir eine Situation auch mit der KI, kommt ja auch noch mal hinzu, wo ich plötzlich merke, ich bin gar nicht so sicher, ob ich meinen Job noch behalte. Das heißt, zurzeit sind wir in so einer Übergangszeit, wo wahrscheinlich auch die KI oder auch insgesamt die Digitalisierung in Unternehmen nochmal ganz neue Kompetenzen erfordert und auch die Möglichkeit im Raum steht, ob ich meinen Job noch habe, weiß ich nicht. Muss ich drüber nachdenken? Also zumindest ist die Option da, dass ich vielleicht über die KI auch ersetzt werde, wo ich vielleicht nie dran gedacht habe. Gerade im Akademikerbereich hast du ja immer die Idee gehabt, das ist ein Job auf Lebenszeit. Und es werden wahrscheinlich auch Jobs irgendwann wegfallen, wo du nie gedacht hast, dass die ersetzbar sind. Also selbst Chirurgen sind heute nicht mehr sicher, dass die vielleicht auf Dauer ihren Job haben. Also insgesamt ist dieses Vertrauen im Moment erschüttert, auch vielleicht in meine eigene Kompetenz erschüttert. Und dann übernimmt natürlich ganz schnell Angst das Ruder. Und in der Angst werden alte Überlebensmuster angetriggert.
Was sind das für Überlebensmuster?
Ja, das ist das, wo ich mich drauf berufen kann, also vielleicht auch alte Muster, wo ich vielleicht mit mehr Druck arbeite, wo ich auch Druck weitergebe, wo ich vielleicht auch mehr kontrolliere, wo ich vielleicht auch plötzlich merke, auch meine Wahrnehmung wird enger, die ist nicht weit. Ich sehe vielleicht auch Dinge ein bisschen strenger, ich fange an zu kritisieren, wo ich vielleicht vorher mal ganz locker drüber geguckt habe. Und dieser Druck, auch effizienter zu sein, auch wieder produktiver zu sein, der wird dann natürlich weitergegeben. Und dann hast du irgendwann ein schlechteres Klima auch im Unternehmen, wo du das gar nicht mehr weißt, wo das herkommt.
Also wenn ich das so richtig verstehe, das heißt, die Bedeutung von Führung, von Leadership ist jetzt gerade in dieser Krisenzeit ordentlich gestiegen.
Auf jeden Fall. Und also ich erlebe Führungskräfte, würden vielleicht das gar nicht so einordnen. Ich erlebe auch wirklich Top-Führungskräfte, die zum Teil auch wirklich sehr gute Jobs machen. Die erlebe ich im Moment sehr unter Druck und auch in der Angst. Und dann machen die teilweise Sachen, wo ich denke, das hättest du wahrscheinlich in einer entspannten Situation so nicht gemanagt. Und das sind Auswirkungen aus meiner Sicht, die im Moment auch ganz viel mit der aktuellen Situation zu tun haben, wo der Druck dann einfach auch weitergegeben wird.
Es gibt ja da eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder eine Führungskraft handelt vorschnell und übereilt am Ende ist es eine falsche Entscheidung. Oder das lähmt auch vielleicht die Situation ein Stück weit. Was ist denn öfters angesagt? Eher, dass man halt als Führungskraft so ein bisschen Panik bekommt und sagt, wir müssen jetzt von jetzt auf gleich alles anders machen, in Anführungsstrichen. Oder ist es eher auch mal der Fall, dass man einfach nicht weiß, wie man damit umgeht und das ganze Unternehmen halt praktisch auch gelähmt wird?
Ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie ich mit einem Stress umgehe, auch vor allem mit einem chronischen Stress. Chronischer Stress ist, wenn eigentlich gar nicht mehr so eine Erholungsphase drin ist und bist halt permanent irgendwie innerlich angespannt oder auch merkst halt einfach, dass du immer so ein bisschen auch fokussiert im Tunnel bist. Das ist einfach Kampf, das ist Flucht. Ich kann mich aus einer Situation rausziehen, kann aber auch kämpfen, kann auch wirklich ganz stark massiv nach vorne gehen und auch eher Dominanz zeigen. Und das dritte ist Erstarrung. Das heißt, ich bin erstmal nicht in der Lage, wirklich zu reagieren. Und die Top-Führungskräfte tendieren natürlich erstmal in der Regel zum Kampf.
Aber ich sag mal so, wenn du ein familiengeführtes Unternehmen hast, was jahrzehntelang mit seinem Produkt erfolgreich am Markt war und wo halt gerade verschiedene Umstände zusammenkommen, wo es halt kriselt, ist für die der Kampf einfach, wenn die immer gewohnt sind, es lief ja praktisch von selbst.
Ja, das, also du hast ja auch, brauchst ja eine Krisenkompetenz. Also wenn wir jetzt von der Krise sprechen, geht es ja auch um Krisenkompetenz. Und wenn ich dann nochmal gucke, es gibt ja auch die Menschen, die mit Krisen vielleicht auch schon gelernt haben, umzugehen, die auch Krisenerfahrung haben. Das muss ja nicht immer der Crash im Unternehmen sein, aber die vielleicht auch Brüche in ihrem Leben schon bewältigt haben, wie Scheidung, Trennung, Krankheit ist auch oft ein Auslöser für eine Krise, wo ich dann einfach merke, aha, ich muss mich wandeln. Und oft sind die Menschen dazu auch in der Lage. Die sind in der Regel aber dann wieder ein bisschen älter, weil die vielleicht diese Krisen schon durch haben. Und ich erlebe aber jetzt auch eine jüngere Generation, die weniger Krisenkompetenz haben, die mehr in so einer Zeit des Wohlfühlens in die Unternehmen gekommen sind. Und da vermisse ich so ein bisschen diese Krisenkompetenz, auch zu sagen, okay, hier müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen straighter sein. Wir müssen auch wieder mehr auf Effizienz gucken, ohne dass der Druck überhand nimmt. Aber Effizienz ist ein Thema, wo ich vielleicht auch noch mal mehr auf dem Leistungsaspekt gucken muss mit der ganzen Organisation. Erreichen wir die Ziele, vor allen Dingen, wenn es eng wird, wenn es vor allen Dingen auch finanziell eng wird. Und das ist oft, das Unternehmen ist ja nicht nur eine Wohlfühloase, sondern am Ende muss eine Leistung auch stehen. Und das ist die Frage, sind da jüngere Menschen, vielleicht auch die, die gerade jetzt erst ins Unternehmen kommen, sind die bereit, auch mal Abstriche zu machen, auch zu sagen, okay, wir müssen hier nochmal gucken, wie effizient sind wir denn wirklich mit dem, was wir tun. Und Wohlfühlen ist das eine, aber ich glaube, dass in der einen oder anderen Krise eben dieses Wellbeing auch die Wohlfühlmanager nicht mehr den Staffelstab in der Hand haben werden, sondern es wird noch mal mehr geguckt werden müssen, können wir Teams, die auch miteinander arbeiten, können wir die bilden? Also ist da eine gute Community-Bildung drin? Aber wir müssen auch noch mal viel, viel stärker auf Effizienz gucken und auch kontrollieren, wo sind die Ziele, haben wir die erreicht, das Controlling. Und in den letzten Jahren ist ja in vielen Unternehmen das sehr weichgespült worden.
Kann ich nachvollziehen. Und mir kam gerade der Gedanke, man hat manchmal vielleicht in manchen Unternehmen das Gefühl, das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht an erster Stelle und der wirtschaftliche Erfolg, die Effizienz, erst an zweiter Stelle. Mhm. Gefühlt jetzt mal überspitzt gesagt. Es muss aber, glaube ich, eine Philosophie sein, die auch jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter verinnerlicht. Das, klar, es muss mir gut gehen, ich muss zufrieden sein mit meinem Job, aber an erster Stelle steht nun mal der wirtschaftliche Erfolg, weil ohne den gibt es auch kein Wohlbefinden und keinen Arbeitsplatz.
Genau, und ich habe jetzt vor kurzem noch mit einem Unternehmen gearbeitet, da war das so, also da war das dieses Wellbeing und das Wohlfühlen stand im Mittelpunkt und die waren auch lange Zeit erfolgreich und warum soll ich das verändern? Also die Leute kommen gerne. Effizienz war nicht das Thema. Also die hatten teilweise noch nicht mal Ziele, die man wirklich operationalisieren konnte. Aber das war eine Unternehmung oder auch eine Firma, wo die Menschen einfach auch gut verbunden waren. Und wir haben dann nochmal geguckt, weil die Zahlen nicht stimmten. Da war einfach ein Thema, Kosten standen nicht im Verhältnis zu den Einnahmen. Und wir haben dann gemerkt, dass, und jetzt sind wir bei dem Thema Werte, dass dieser Wert Effizienz und Produktivität so gut wie überhaupt keine Beachtung gefunden hat in den letzten 2 Jahren. Und auch Frühwarnindikatoren, die das hätten zeigen können, dass also kontinuierlich Kunden abspringen, kontinuierlich auch die Einnahmen sinken, wurden nicht beachtet. Und es stand im Mittelpunkt einfach das Wohlfühlen, und auch die Führungskräfte haben sich erstmal darum gekümmert, wie wohl fühlen sich die Menschen.
Jetzt können Führungskräfte 2 Sachen machen. Entweder jeder kriegt einen Zettel und da steht dann drauf, was alles gestrichen wurde. Und es gibt als zweites natürlich die Möglichkeit, dass man wirklich Gespräche führt und dass man da um Verständnis wirbt und einfach sagt, wie es dem Unternehmen geht. Also den Mitarbeitern geht es gut, dem Unternehmen aber nicht. Aber dass es im Gleichklang laufen muss. Ist da Überzeugungskraft nötig von Führungskräften? Ist das auch Führung, dass man die Mitarbeiter mitnimmt in so einem Prozess, wo man halt für Effizienz sorgt? Wobei natürlich erstens ist Veränderung halt eine Sache, da kriegt man schon mal ein bisschen Panik. Und wenn man das Wort Effizienz hört, dann klingt das so ein bisschen nach Drill. Darum geht's ja eigentlich auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass es dem Unternehmen besser geht. Also wie sollten Führungskräfte das machen?
Also bei diesem Unternehmen, was ich gerade benannt habe, hatten wir dann nochmal eine Wertebefragung durchgeführt, um einfach mal zu gucken, wie schätzen denn momentan auch die Mitarbeitenden, das waren über 50, die aktuelle Situation ein. Also was sehen die da an Werten und Verhaltensweisen, die gelebt werden? Und interessanterweise hatten wir da Effizienz überhaupt nicht, die tauchte nicht auf. Und wir haben auch gleichzeitig gefragt, so wie müsste denn das Unternehmen aufgestellt sein, damit das in Zukunft auch überlebensfähig ist, tauchte weder Kundenorientierung noch tauchte Effizienz auf.
Aber klar, ich meine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken ja nicht aus Sicht des Unternehmens, sondern aus ihrer persönlichen Sicht.
Klar,
ne?
Ja. Erstmal nachvollziehbar. Ja. Dennoch muss man natürlich sagen, die Werte, die wir in den Fokus nehmen für die Zukunft, da geht ja Energie drauf. Das heißt, darauf richten wir unsere Aufmerksamkeit. Wenn diese Werte wie Kundenorientierung oder auch Effizienz nicht auftauchen, auch in der Zukunft nicht, dass wir uns dahin bewegen wollen, geht da keine Energie hin. Sondern da geht dann eben Energie hin, vielleicht auch in das Thema Teamwork. Ist nicht verkehrt, aber du kannst ja kein Unternehmen mittlerweile auch führen, wenn das im Team nicht stimmt. Trotzdem brauchen Unternehmen auch diese Werte wie Effizienz, Produktivität. Und wenn das nicht auftaucht, gibst du da keine Energie drauf.
Ich finde das so krass, Katrin. Ist das so ein bisschen nach dem Motto, dass die Mitarbeiter sagen, du Hauptsache uns hier in der Mitarbeiterschaft geht's gut, aber ob es dem Kunden gut geht, ist uns eigentlich egal, mal überspitzt gesagt.
Also das klingt krass, aber ich glaube, der Turnaround, den wir dann hatten, war wirklich das nochmal auch im Dialog nochmal zu erforschen und mit gemeinsam, weil das sind ja Ergebnisse, da muss man ja drüber reden.
Und also auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Ja, mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also wir veröffentlichen ja dann auch die Ergebnisse, aber auch mit den Führungskräften. Wir müssen dann ja gemeinsam auch gucken, wie kommt das? Warum tauchen diese Werte nicht auf? Und ich hatte so einen Eindruck, man arbeitet nicht primär am Kunden, sondern man arbeitet, den nächsten Vorgesetzten zufriedenzustellen. Das ist ein Unterschied.
Ich mache das ja nicht für meinen Vorgesetzten, ich mache es für die Kundschaft im Grunde genommen, ne?
Ja, aber die Arbeit, also in dem Unternehmen war es zumindest so, dass die eher geguckt haben, was will der Vorgesetzte, und ich arbeite das ab. Und das ist dann der große Turnaround, nämlich zu sagen, okay, wir müssen den Kunden wieder mehr in den Fokus nehmen, was der will und wann der zufrieden ist und welche Produkte der auch braucht.
Ja, weil ich sag dir mal, wenn der Vorgesetzte zufrieden ist, der hat ja vielleicht im operativen Geschäft mit den Kunden, mit denen ich zu tun habe, nicht den großen Überblick. Also, aber ich kann doch besser dann meinem Vorgesetzten sagen, du, Kunde X, der hätte gerne lieber das so und so und so. Das ist ja auch eine gewisse Eigenverantwortung und selbstständiges Arbeiten und sich nicht nur auf den Vorgesetzten zu verlassen.
Ja, aber wenn du in klassisch hierarchischen Organisationen bist, wo es vielleicht an der obersten Stelle jemand gibt mit der meisten Macht, der sagt ja, wo ihr hin wollt oder wo das Unternehmen hin soll. Und in der Regel ist es so, bei einem klassischen Unternehmen oder bei vielen Unternehmen guckt man erstmal, was will der nächste Vorgesetzte. Mhm. Und der guckt natürlich wieder, was will mein oberster Boss. Mhm. Und dann verlieren die manchmal die Kundenorientierung ein Stück weit aus dem Auge. Und das sieht man dann manchmal an so Sätzen, wie, naja, für den Kunden ist halt eigentlich auch die Abteilung für Kundenorientierung oder halt der Service für zuständig, aber wir müssen gar nicht gucken.
Aber ich finde es doch viel besser, wenn der Vorgesetzte dem Mitarbeiter sagt, Mensch, wie sieht das denn hier aus mit dem Kunden? Ist der zufrieden? Was können wir da ändern? Was haben Sie denn für einen Vorschlag? Also das ist doch eigentlich viel cooler.
Die Frage ist, ob das Management auch immer weiß, was den Kunden wirklich umtreibt.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Könnte man vermuten, ja. Ah. Also dass auch die oft nicht wissen oder sie vermuten mal, was die wollen, aber sie haben es nie wirklich in Erfahrung gebracht. Was will der Kunde wirklich? Aber wenn ich natürlich einen Indikator kriege, dass Kunden abspringen, spätestens dann, vielleicht auch mit denen ich lange Jahre gearbeitet habe und die plötzlich wechselbereit sind, was ja heute auch häufiger vorkommt, weil es eben auf dem Markt auch vielleicht andere Angebote gibt, die preiswerter sind, dann müsste ich spätestens mal nachfragen, warum haben Kunden gewechselt, die vielleicht auch lange Jahre zu unseren Stammkunden gehört haben und jetzt plötzlich wechselbereit sind, weil sie vielleicht ein anderes Angebot bekommen haben.
Hab noch eine Frage dazu. Nehmen wir mal an, springen jetzt einige Stammkunden ab. Der Vorgesetzte bekommt halt die Zahlen. Wie redet der dann mit dem Leiter der Abteilung eins drunter, der die Kunden betreut? Also wie stellt man das an?
Also mein Vorschlag ist, in so Situationen auch wirklich den Kontakt erstmal auch zu den Kunden nochmal aufzunehmen. Manche machen das dann über Befragungen, aber da kriegst du auch nichts Vernünftiges raus. Weil der
Kunde, also Hörer in die Hand und einfach anrufen.
Ja, oder also ich habe auch schon mit Unternehmen, haben wir schon Kundenkonferenzen gemacht, haben auch eingeladen, auch mit den Kunden zu sprechen nochmal, die auch bei uns oder auch in dem Unternehmen dann zufrieden sind. Und wirklich nochmal zu sagen, so okay, lass uns mal gemeinsam mal austauschen. Was sind denn die Punkte, warum ihr mit uns arbeitet und wo ihr zufrieden seid? Aber was sind vielleicht auch die Punkte, wo ihr vielleicht schon länger unzufrieden seid? Weil jemand wechselt nicht von jetzt auf gleich. Das ist dann am Ende nur das Ergebnis von einem vielleicht längeren Prozess. Aber der Dialog ist entscheidend. Und manche machen es dann über Befragungen schriftlich. Da kriegst du gar nichts raus.
Mhm. Also Kontakt zum Kunden persönlich ist halt das A und O. Und auch Stichwort Befragung, also Mitarbeiterbefragung haben ja viele Unternehmen, aber Kundenbefragung oder einfach mal mit dem Kunden. Aber das ist das große Problem. Du hast ein Unternehmen, wo es jahrzehntelang einfach so lief. Das ist eine Krisensituation. Das ist nicht gelernt. Das muss dann gelernt werden.
Ja, und auch nicht erst dann mit dem Kunden in den Dialog zu treten. Also was brauchen die, wo brauchen die vielleicht auch ein anderes Produkt oder eine Weiterentwicklung des Produktes. Also ich glaube, das unterscheidet wirklich gute, erfolgreiche Unternehmen, dass die im ganz engen Kontakt auch mit den Kunden sind und auch eigentlich jeder sagt, okay, ich bin ganz Ohr, egal in welcher Abteilung ich bin, aber sobald ich Kundenkontakt habe, bin ich ganz Ohr. Und wir hören auf das, was der Kunde vielleicht auch an Unzufriedenheiten hat, aber auch, wo wir positive Rückmeldungen kriegen und dass das immer in die Organisation reingeht, damit wir immer im engen Kontakt sind, weil der Kunde bezahlt letztendlich unsere Rechnungen.
Was erlebst du noch aktuell in dieser Krisenzeit, speziell bei den Führungskräften in Unternehmen?
Also ich erlebe momentan, dass auch Führungskräfte Kündigungen kriegen, die nie damit gerechnet hätten, die 20 Jahre und länger auch schon beim Unternehmen sind und die plötzlich aber auch eine Kündigung kriegen von jetzt auf gleich. Und das ist ungewöhnlich, weil in Unternehmen eben ich als langjähriger Mitarbeiter, auch als Führungskraft immer davon ausgegangen bin, ich bin Teil dieses Unternehmens und die Kündigung wird mich nicht treffen. Und im Moment, ich erlebe es zurzeit auch in größeren Organisationen, auch in Konzernen, werden auch hochqualifizierte Menschen im Moment freigesetzt. Das ist jetzt ein nettes Wort für Kündigung, aber die werden freigesetzt und die sind ja oft gar nicht mehr in der Lage, sich auf dem freien Markt sofort zu orientieren. Und Beruf ist ja auch gerade, wenn ich 20 Jahre für ein Unternehmen gearbeitet habe, auch sehr identitätsstiftend. Die rutschen auch persönlich in eine Krise.
Also dieses Denken von früher, ach, mich wird's hier in der Führungsebene nicht treffen, das ist nicht mehr so. Also kein Job ist heutzutage mehr sicher und selbst im Managementbereich.
Nee, also das habe ich auch so in der Form bisher noch nicht erlebt. Also diese Bereitschaft, jetzt mich einstellen zu müssen auf ganz neue Marktbedingungen, vielleicht auch darüber nachzudenken, ob ich mich selbstständig mache, obwohl ich lange Zeit im Unternehmen dann auch meine Position hatte, die ist neu, aber manche überlegen das auch, aber sie sind dann oft auch schon Anfang bis Mitte 50.
Ist denn der Grund einfach effizienter zu sein und Kosten zu sparen, oder ist der Grund, dass man sagt, ich traue dem, der hier so lange dabei war, nicht zu, hier frischen Wind reinzubringen und das hier alles zukunftsgerecht aufzustellen? Was sind denn da die Gründe, weswegen Menschen freigesetzt werden?
Also in größeren Unternehmen ist eindeutig, sind es auch die Kostenstrukturen, also dass man wirklich jetzt auch starke Kostensenkungs- und Einsparmaßnahmen auch lostritt. Also das ist ja manchmal auch eine Kettenreaktion. Unsere Automobilindustrie hat ja viele Zulieferbetriebe und die Automobilindustrie ist im Moment in der Krise. Und ich behaupte auch, dass wir in Deutschland schon auch im Moment in einem Wirtschaftsabschwung sind. Da muss es auch Initiativen geben, dass wir auch gucken, dass der Standort Deutschland auch wieder prosperiert. Und es hängen eben an, gerade auch an der Automobilindustrie, auch an anderen Industriezweigen hängen eben auch ganz, ganz viele weitere kleinere Unternehmen und die geraten gleichermaßen unter Druck.
Kann denn diese Krise aktuell von allen Seiten auch eine Chance sein für Unternehmen oder auch für Führungskräfte?
Ich habe kein Patentrezept, wie man die deutsche Wirtschaft jetzt wieder in Schwung kriegt oder in Schwung bringen kann. Also mein Rat wäre auch jetzt, als wenn ich als Person davon betroffen bin, als Führungskraft davon betroffen bin, das auch als eine Chance zu sehen, wenn ich auf dem Markt freigesetzt worden bin, zu gucken, was könnte noch gehen für mich. Also ich habe ja jetzt auch eine Möglichkeit, mich nochmal neu zu erfinden und auch den Mut zu haben, vielleicht auch durchaus mal mich mit der Erfahrung und mit dem Wissen, was ich habe, selbstständig zu machen, könnte ich auch überlegen. Und für die Unternehmen ist das im Moment eine Chance, wirklich auch nochmal sich zu transformieren und auch zu überlegen, wo wollen wir in Zukunft hin unter den gegebenen Bedingungen und wo müssen wir uns auch verbessern und wo müssen wir auch vielleicht mit anderen Methoden arbeiten. Und da gibt auch KI und auch die Digitalisierung durchaus eine Chance.
Frühzeitig handeln ist angesagt für die Unternehmen, ich glaube aber vielleicht auch für die Führungskräfte. Bevor sie freigesetzt werden, könnte sich doch jeder mal auf dem Blatt Papier schön aufschreiben, was bringe ich meinem Unternehmen? Es heißt ja immer, jeder ist ersetzbar, aber einfach mal sich selbst hinterfragen, wenn auch jemand sehr, sehr lange in einem Unternehmen war, ich meine, die Welt ändert sich, die Welt dreht sich, dass man sich einfach mal hinterfragt. Ist mein Job sicher? Und wenn ich selber denke, nee, dass man einfach mal Argumente für sich findet oder sich ein Stück weit unersetzbar macht mit irgendwelchen Geschichten, mit Sachen, wo dann nachher gesagt wird, Mensch, der hat das Projekt angestoßen, tolle Sache. Also was können Führungskräfte proaktiv machen?
Ja, also ich weiß nicht, ob es damit getan ist, weil eben in einigen Unternehmen auch Abteilungen zusammengelegt werden und dann fallen halt einfach ganz bestimmte.
Also da sind äußere Einflüsse,
da hast du halt. Man ändert strukturell, man ändert die Prozesse. Das wird natürlich mit KI nochmal beschleunigt, auch über die Digitalisierung. Dann fallen halt einfach ganz bestimmte Jobs und Stellen halt auch weg. Und grundsätzlich meine ich schon, dass die Führungskräfte sich auch reflektieren müssen insgesamt auch. Also nochmal, wer bin ich, was macht mich aus, was sind meine Kompetenzen? Und diese Frage, dieses Reflektieren, diese Reflexion ist ja im Alltagsgeschäft nicht unbedingt das Thema, was ich mache, sondern da bin ich in der Operativen und da funktioniere ich einfach. Da bin ich ein Teil dieser Organisation, der Maschine, die funktioniert und die am Ende auch Ergebnisse abliefern muss. Aber wer bin ich wirklich, was sind meine Stärken, was sind meine Kompetenzen? Das ist ja eine Frage, die stelle ich mir vielleicht auch erst in der Krise.
Ja.
Und die gleiche Frage kann ich aber auch als Unternehmen mir stellen, kann sagen, was macht uns denn aus? Was ist unsere Erfolgsgeschichte?
Und das sollten sich ja Unternehmen und Führungskräfte regelmäßig, nicht nur in der Krise eigentlich stellen, halt eigentlich regelmäßig halt so ein Research, dass man einfach mal sieht, das Große und Ganze mal zu sehen und auch dann vielleicht auch alle paar Jahre zu merken, hier haben wir Nachholbedarf, nicht nur wenn Krise ist.
Ja, selbst wenn es läuft, ist ja diese Bereitschaft, ich gehe mal vielleicht auch mit dem Leitungsteam oder mit dem Managementteam, gehe ich einfach mal für 2-3 Tage raus und wir reflektieren nochmal, wie ist unsere Zusammenarbeit, sind wir im Moment noch in der Spur mit dem, was wir uns vorgenommen haben, was sind unsere Kernkompetenzen, machen einige Unternehmen, die sind auch sehr erfolgreich aus meiner Erfahrung und andere sind halt einfach oft auch immer in der Operativen und gehen nicht mehr den Schritt und sagen, lass uns mal auf so einer Metaebene gucken, wie gut arbeiten wir denn zusammen. Und in der Krise fällt mir das natürlich total auf die Füße, weil dann wird es zum Luxus, sich wirklich mal rauszunehmen. Oder ich muss es dann einfach machen, weil es gar nicht mehr anders geht, weil wir uns einfach auch als Unternehmen nochmal neu aufstellen müssen, komplett.
Ich finde das wirklich, wenn Unternehmen das regelmäßig machen, auch wenn keine Krise ist, ist das ja auch ein Stück weit gelernt. Wenn jetzt plötzlich Krise ist, Panik und wir nehmen uns jetzt 3 Tage raus und machen eine Sitzung. Erstmal sorgt das für Unruhe im Unternehmen vielleicht, ne? Da ist die Führungskräfte, treffen sich alle, was werden die wohl beraten? Und insgesamt ist das, glaube ich, dann auch nicht gelernt, dieser Prozess der Bestandsaufnahme.
Nee, da ist auch ganz oft nicht gelernt, aber irgendwann muss ich damit ja mal anfangen und vielleicht brauchen wir dann auch mal manchmal so ein bisschen auch Unterstützung in der Methode. Wie kann das gehen? Und Management-Teams müssen sich eh abstimmen. Also und nicht nur auf der Ebene der Zahlen, Daten, Fakten, sondern oft hat man ja in den Management-Teams, auch in den Vorständen sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und da müssen die halt sowieso gucken, wie wollen die auch abgestimmt ins Unternehmen auch wirken. Ja, und das ist ja auch ein ganz wichtiger strategischer Teil der strategischen Kommunikation. Und je besser wir synchronisiert sind, auch im Leitungsteam, desto effektiver bin ich auch nach innen. Und wenn ich nicht abgestimmt bin und jeder macht eigentlich erstmal so seins, weil die Bereiche auch so aufgeteilt sind, habe ich sowieso Konfusion. Und das ist auch oft Teil des Problems, dass ich eine Konfusion in der Organisation habe. Aber das ist jetzt mehr so der Blick als Organisationsberater, wie man drauf guckt. Aber die müssen sowieso miteinander sich abstimmen und synchronisieren.
Ich frage mich gerade, was einfacher ist, ein Industrieunternehmen, was sich auf eine Krise einstellt, oder ein mittelständisches Unternehmen, ein familiengeführtes Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, in der Industrie, in großen Konzernen ist eine gewachsene, gute Struktur da. Für jede Sache gibt es einen Posten. Nur so ein Industrieunternehmen zu verändern und schnell und flink und wendig zu reagieren, ist, glaube ich, schwieriger als einem mittelständischen Unternehmen, wo aber auch die Struktur nicht vielleicht so professionell oft ist wie in einem getakteten, genormen Industrieunternehmen. Wer kann denn schneller auf so eine Krisensituation reagieren und einfach mal den Kurs wechseln?
Naja, es ist, du beschreibst ja so, auch ein Unternehmen ist ja so ein bisschen wie die Titanic, ne? Also kannst du die Antwort eigentlich schon geben. Also ein Großunternehmen wirklich auch so ein Turnaround reinzukriegen, ist schon schwer. Und du siehst ja in den Großkonzernen, also ich nehme mal das Beispiel ThyssenKrupp, die haben ja häufiger auch das Management ausgetauscht und momentan sind sie natürlich auch immer noch ganz stark in der Krise. Also es ist schon schwer, so ein Schiff auch wirklich zu wenden.
Das heißt, Großunternehmen, Industriekonzern ist halt eher so ein großes Kreuzfahrtschiff und so der Familienunternehmer oder mittelständisches Unternehmen ist eher so das kleine Boot, das man mal eben nach links und rechts drehen kann, ist die Frage, kriegen die das hin mit dem Ruder, weil die Aufstellung nicht so 100% ist, ich es oft.
Also ich mache die Erfahrung, dass das schneller geht, weil natürlich auch in den kleineren Unternehmen, in den mittelständischen Unternehmen oder Familienunternehmen nicht so eine starke Hierarchie drin ist. Also in den Großkonzernen hast du natürlich wirklich auch die Hierarchie, die ist größer. Eben auch dieses Denken in Abteilungen, Silos, hast du da auch nicht so stark. Das gibt's auch schon mal, aber eher weniger. Und wenn die sich auf ihre Stärken besinnen und auf das, was sie ausgemacht hat in der Vergangenheit, dann können die natürlich sehr viel schneller auch sich verändern und komplett einen neuen Kurs einschlagen. Das geht halt schneller. Auch das Management wirkt ja auch viel schneller bis an die Basis, weil das eben kleinere Unternehmen sind, 50, 200, 300. Dann mache ich vielleicht mal eine Kursveranstaltung, wenn wir klar sind im Management, und lade die Leute ein. Und dann haben die Menschen das auch im Unternehmen sehr schnell verstanden, wohin die Reise gehen muss.
Und es ist, glaube ich, ja, hattest du schon mal gesagt, für dich auch, für euch eine gute Geschichte, mit kleineren Unternehmen zu arbeiten, in Anführungsstrichen, also nicht die riesige Aktiengesellschaft wie ThyssenKrupp oder was auch immer, sondern eher mittelständische, familiengeführte Unternehmen, weil ja, die sind vielleicht auch ein Stück weit leichter auf Kurs zu bringen und deswegen ist das gerade euer Ding.
Wenn das Geschäftsleitungsteam verstanden hat und die klar sind, wohin die Reise geht und was sie machen müssen, um diese Transformation zu starten, aber auch erfolgreich durchzuführen, geht das ziemlich schnell. Weil die haben ja als Geschäftsführer die Power und die Macht, sehr schnell die Dinge auf den Weg zu bringen.
Aber da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Ihr begleitet den Prozess dann die ganze Zeit, ne?
Ja, also weil da eben auch oft die Erfahrung nicht da ist. In manchen Unternehmen schon, wenn die größer sind, gibt es manchmal auch eigene Change-Abteilungen oder Transformationsabteilungen. Also in Unternehmen, die vielleicht größer sind als 250 oder auch größer als 100, da gibt es das oft. Aber eine Change-Kompetenz heißt ja auch zu gucken, wo wir nicht nur, wo will man hin, aber wie nehmen wir die Leute auch so mit, dass wirklich bis zur letzten Person auch klar ist, warum machen wir das, was wir machen und wie machen wir es und wie bringen wir jeder von uns eben auch einen Beitrag ein in das Unternehmen, damit das zum Erfolg wird. Das ist ja nicht nur eine Geschichte, nur dass Führungskräfte das bewirken, sondern da muss ja jeder mitziehen.
Total. Was ist denn jetzt speziell bei Führungskräften, wenn wir mal in die Zukunft schauen, wichtig? Was wird da immer wichtiger? Was braucht's? Wir schauen gleich auf die Unternehmen, aber erstmal, was ist bei Führungskräften zurzeit mehr denn je gefragt und wo du sagst, auch in Zukunft, egal wie sich die Krise entwickelt, das ist einfach angesagt. Das sollten Führungskräfte beachten, da sollte ein Schwerpunkt liegen.
Also ich muss umgehen können auch mit Rückschlägen und eben auch mit Unsicherheit, weil wir sind im Moment wirklich in einer Übergangszeit. Das Alte gilt nicht mehr, das Neue ist noch nicht da. Und ich muss diese Verunsicherung aushalten können. Ich muss diesen Raum auch in mir, der eben auch mal verunsichert ist, der eben noch nichts immer mit Sicherheit weiß, auch mal halten können, ohne dass ich gleich eine Panik kriege oder Stress empfinde. Zu sagen, ja, ich bin auch im Vertrauen, dass wir Lösungen finden. Und das nenne ich auch eine Kompetenz, mit Unsicherheit umzugehen. Und auch zu wissen, aha, das ist ein Teil dieses Prozesses. Und vielleicht liegt auch im Nichtwissen wirklich auch eine Chance, weil ich dann auch offener bin für neue Ideen. Also wenn ich Experte bin in einer Sache und ich habe ganz viel Erfahrung, 30 Jahre, denke ich, ja, die nächsten 30 Jahre geht das auch nochmal so. Und im Nichtwissen liegt einfach auch eine Chance zu sagen, ich weiß es im Moment noch nicht, aber lass es uns gemeinsam rausfinden. Und ich bin da offener, auch, also dass ich auch einen offenen Geist habe, ich sage das auch immer, open mind, und dass ich mich aber auch in so eine Organisation mal reinfühlen kann, ist auch ungewöhnlich, ja, nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, aber ich kann mich mal in eine Organisation reinfühlen und auch mal reinspüren, was will denn da auch entstehen in der Organisation. Und das sind Führungskräfte nicht gewohnt. Also die verlassen sich ganz oft entweder auf Bauch oder aber sie haben Zahlen, Daten und die interpretieren sie. Aber zu sagen, komm, ich spüre mal rein, was will in der Organisation entstehen gerade an Neuem, ist ungewohnt. Und dann auch zu sagen, ich habe auch Open Will, nenne ich das auch immer. Ich bin auch offen für Dinge, die ich bisher noch nie gemacht habe. Aber ich bin bereit, auch einen neuen Weg mal einzuschlagen.
Heißt denn, also ich stelle mir das gerade vor, eine Führungskraft, wenn die jetzt beispielsweise unsicher ist, wenn man merkt, die hat Angst, weil die Situation einfach nicht gut ist, wenn man das durchblicken lässt, wenn man so eine Einstellung hat, weil man damit nicht klarkommt, weil jahrelang lief es ja wunderbar, das strahlt doch auf die Mitarbeiter ab. Das ist ja nicht im Grunde genommen das, was Führungskräfte machen sollten, wenn halt Druck von ganz oben kommt wegen der Zahlen, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, damit mit Angst und Panik zu reagieren, weil es färbt ja auch auf die ganze Mitarbeiterschaft ab.
Ja, aber die Angst fängt oben an, die fängt ganz oben an. Und die meisten Mitarbeiter oder auch Führungskräfte sind sehr sensibel. Das, was ich am Anfang gesagt habe, also in der Regel guckt ja auch die Führungskraft im mittleren Management auf das, was oben gefordert ist.
Genau.
Da wird der Blickwinkel, der Fokus drauf gelegt. Also alle wollen es eigentlich gut machen und gut machen heißt, ich mache so, das Recht ist nach oben. Mhm. Und wenn oben Angst entsteht, Panik und ganz vieles, was ich beobachte, was so Schnellschüsse sind, wo schnell reagiert wird, ist angstbasiert und nicht vertrauensbasiert. Ist angstbasiert und das System reagiert auch mit Angst. Das heißt, eigentlich muss das Management erstmal einen klaren Kopf behalten, muss sagen, okay, lass uns auch die Situation einfach mal gemeinsam angucken. Zahlen, Daten sind auch wichtig. Und lass uns aber mal gucken, wo stehen wir gerade? Wirklich eine differenzierte Ist-Analyse mal zu machen. Und dazu gehört auch mal zu sagen, okay, ich gucke mir auch vielleicht mal ein bisschen mehr noch an, wie arbeiten wir gerade, sind wir da produktiv, wie ist die Zusammenarbeit, wie ist auch unsere Zusammenarbeit mit dem Kunden, wie zufrieden sind die, also die gesamte Sachlage im Management einfach mal anzugucken und dann in aller Ruhe gemeinsam, und es ist ja in der Regel nicht mehr nur eine Person, sondern sind oft mehrere, gemeinsam einfach mal zu sagen, okay, und wo wollen wir in Zukunft hin und wie kriegen wir eben die Diskrepanz gelöst, und dann ist das etwas, was auch Ruhe vermittelt und dann ist auch Klarheit da. Und nicht einfach, es wird reagiert. Ich erlebe häufig, dass dann Führungskräfte einfach reagieren. Und dann haben sie eine Panik drin und auch eine Unruhe im Unternehmen.
Ist das ähnlich bei Unternehmen für die Zukunft vom Mindset der Unternehmen? Also wenn ich da eine Chefin, einen Chef ganz oben habe, was braucht's da in Zukunft beim Unternehmen an sich und halt bei der Obersten, bei dem Obersten?
Also ich wünsche mir für die Top-Management-Ebene auch wirklich ein Differenzierungsvermögen. Und gerade weil die Teams so unterschiedlich oft in der Besetzung sind, da guckt ja einer mehr vielleicht auf die Zahlen, aufgrund dessen er eine andere Position hat. CFO guckt da ganz anders drauf wie ein CEO. Habe ich natürlich verschiedene Blickwinkel. Und was müssen Führungskräfte tun, gerade in einer Krise oder in unsicheren Situationen? Sie müssen eigentlich differenziert erstmal wahrnehmen und nicht mit einem Tunnelblick. Wenn ich aber in Angst bin, habe ich einen Tunnelblick. Manche spüren ja ihre Angst auch gar nicht mehr. Aber wenn ich merke, aha, okay, ich krieg mit, also hier entsteht bei mir Panik, dass ich gucke, dass ich wirklich einen weiten Fokus behalte und möglichst differenziert erstmal in der Wahrnehmung bin und mir dann eben die Informationen hole. Und das Zweite ist, was müssen Führungskräfte tun? Sie müssen differenziert entscheiden. Und auch da brauche ich eben breites Spektrum an Kompetenzen. Also wenn ich mit Tunnelblick reingehe, habe ich auch Tunnelentscheidungen. Und ein Unternehmen ist aber sehr komplex. Und das wird ja, also wenn ich ein komplexes Unternehmen habe, brauche ich auch differenzierte Lösungen. Und diese Fähigkeit, eben erstmal wirklich mal aufzumachen, gerade in einer Krisensituation und nicht die Verengung zuzulassen und zu bemerken, zu sagen, ich muss erstmal weit bleiben in der Wahrnehmung, auch in der Entscheidungsfindung, muss ich auch vielleicht andere Leute noch dazu nehmen, die auch vielleicht mal einen ganz anderen Blick nochmal auf die Organisation haben, vielleicht auch mal von außen. Das ist für mich erstmal der Königsweg, dass wir nicht vorschnelle, angstbasierte Entscheidungen treffen.
Und Unternehmen an sich hat das die Frage schon beantwortet, was Unternehmen in Zukunft mehr brauchen?
Umgang mit Unsicherheit und mit Stress und auch eben mit diesen Situationen, weil das wird sich nicht verändern. Also wir werden in solchen Situationen, die sehr unruhig sind, die sehr labil sind, wo es immer wieder neue Krisen gibt, das wird bleiben, das wird nicht mehr ruhiger.
Und da ist das ganze Unternehmen gefragt, also nicht nur die Führungskräfte, jede einzelne Mitarbeiterin, jeder einzelne Mitarbeiter ist da halt gefragt. Und wie wir am Anfang das besprochen hatten, mein eigenes Wohlbefinden ist ja schön und gut, mal so gesagt. Aber wie ich anfangs auch sagte, wie du auch sagtest, es muss dem Unternehmen halt in erster Linie gut gehen. Das, was ich sagte, an erster Stelle muss da stehen, dass man da wirklich Verständnis dafür hat. Es gibt ja wirklich bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben sich da so Freiräume erarbeitet oder auch geschaffen mit den Jahren, dass man da vorsichtig versucht, denen zu sagen, Mensch, schön und gut, aber wir können uns das heutzutage nicht mehr leisten. Und da wird ja auch Verständnis hoffentlich da sein.
Dann ist vielleicht auch da an der Stelle auch mal eine klare Ansage, muss ja nicht gleich Kündigung sein. Ne? Das ist eigentlich das, was am Ende steht, vielleicht auch nach einem langen Prozess. Aber zu sagen so, es muss erstmal klar sein, dass wir auch mehr auf Leistung und Produktivität wieder gucken müssen, ohne dass alle dann gleich in die Überforderung gehen. Aber, und ein wichtiger Punkt, der Kunde muss auch im Mittelpunkt stehen. Also wir müssen die wirklich auch die Fühler ganz offen haben für den Markt und auch für die Dinge, die sich jetzt neu auf dem Markt entwickeln. Und wir haben auch da Turbo-Entwicklungen, auch gerade bedingt natürlich durch die Digitalisierung und die KI, und auch der internationale Markt verändert sich, und auch wirklich diesen Markt auch immer wieder im Fokus zu haben. Und das ist aber trotz alledem in erster Linie erstmal Führungsaufgabe, weil die gehen vor. Die gehen voran, die gestalten erstmal das Unternehmen, aber es muss natürlich auch, die sind natürlich auch erstmal ein Modell mit ihrer Haltung, mit ihren Einstellungen, die ein Vorbild sind, auch natürlich für alle anderen im Unternehmen.
Wie würde dein Fazit ausfallen in Richtung Zukunft, und kannst du uns ein bisschen Hoffnung machen? Das war jetzt so ein bisschen negativ, weswegen wir trotzdem alle positiv in die Zukunft gehen sollten, trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit?
Also ich sehe eine große, große Chance, dass wir wirklich auch in eine neue Zeit kommen, in eine neue Zeitqualität, wo Effizienz, Teamarbeit, Gemeinschaft, Spaß an der Arbeit, Bedürfnisorientierung, wo all das nebeneinander stehen kann. Also nicht schwarz-weiß, entweder oder. Also entweder bin ich stark menschenorientiert, bedürfnisorientiert, oder wir haben Effizienz. Für mich gibt es keine Effizienz, ohne dass die Menschen ihren Beitrag leisten. Und das tun sie am besten, wenn sie Freude an der Arbeit haben. Und wir werden in eine Zeit kommen, wo das alles nebeneinander bestehen kann. Und das wird nochmal neue Unternehmen geben, die hochkreativ sind, hochproduktiv und die auch Vielfalt aushalten können. Und Vielfalt heißt auch Vielfalt der Meinungen, Vielfalt auch der Menschen, die arbeiten in diesem Unternehmen, auch Vielfalt der unterschiedlichen Tätigkeiten. Und da freue ich mich eigentlich drauf.
Und du hast noch eine Sache angesprochen, eben die KI. Da denkt der ein oder andere Mensch da, die nimmt mir meinen Job weg, klopft mir irgendwann hier oder tippt mir auf die Schulter und sagt, hier, Sie können gehen, ich mache das jetzt. Kann ja auch eine Chance sein, dass so wiederkehrende Tätigkeiten, so relativ langweilige, nüchterne Tätigkeiten, dann die KI macht. Und das schafft ja mehr Freiraum für wirklich kreative Arbeit, die dann wirklich Spaß macht. Man kann es auch als Chance sehen.
Ich sehe es auch als eine Chance. Weil auch bei mir ist es so, dass ich ein paar Aufgaben an die KI abgeben kann, auch über die Digitalisierung einfach froh bin, dass ein paar Sachen einfach wegfallen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auch damit beschäftigen, tue ich auch. Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus, auch meiner? Also auch im Bereich der Beratung. Also was sind auch für uns Neuentwicklungen? Was ist der Markt und mit welchen neuen Produkten gehen wir auch auf den Markt? Gilt ja auch alles, was ich gesagt habe, gilt ja auch für uns. Und auch mein Arbeitsfeld verändert sich jetzt auch schon ganz massiv. Also ich habe früher fast nur Präsenzseminare gemacht, dann kam Corona. Und dann wurde das zurückgezogen, dann habe ich ganz viel auch digital entwickelt. Und jetzt merke ich, also digital ist super, KI ist auch toll, man kann wirklich gute Sachen machen, auch was die KI schon selber hinkriegt. Und gleichzeitig ist aber auch die Sehnsucht der Menschen nach Kontakt und nach Präsenz in der Verbindung wieder groß geworden und es wird auch nebeneinander stehen bleiben.
Diese Mischung ist super halt, dass beides einfach möglich ist halt. Ja. Ne? Und wenn du mal überlegst, stell dir vor, du hast irgendwie ein Präsenzseminar irgendwo in Bayern und dann wird gefragt, ja, können Sie bitte hier heute Abend hier Hannover, woher, wo auch immer, wäre früher nie möglich gewesen. Und oder wenn halt der Kunde dringend halt einen Videocall haben möchte, der ein bisschen aufwendiger ist, ne, wenn du gesagt hättest, vor 10 Jahren Videocall, dann müssen erstmal alle gucken, was gibt's da für Möglichkeiten, das irgendwie zu machen, reicht unsere Bandbreite beim Internet überhaupt aus? Also die Mischung macht's und es ist halt, die KI macht das und auch die moderne Technik von heute macht das Arbeiten auch wirklich ein Stück einfacher.
Ich bin da auch dankbar drum. Also auch ich habe jetzt letzte Woche noch mal eine Veranstaltung gehabt und dann habe ich einfach mal gefragt, so im Chat, wo kommt ihr alle her? Und teilweise war ich aus Deutschland, aber ganz bunt verstreut.
Also und eine Online-Veranstaltung.
Eine Online-Veranstaltung, genau. Und dann waren aber auch Leute dabei, eine war auch aus Österreich. Also das ist ja gar nicht möglich, mal zu sagen, okay, mal 2 Stunden zusammenkommen. Und
man sieht sich, man kann sich zuhören, man kann Fragen stellen, also alles sehr komfortabel halt. Ne?
Ja, und
also
gleichzeitig sage ich, möchte ich aber auch, und das werden wir auch im Herbst machen, will ich auch Leute wieder in Präsenz einladen, weil da noch mal andere Themen auch bearbeitet werden können, die vielleicht auch mehr Tiefe noch brauchen. Aber ich kann all das andere, auch was ich kognitiv lerne oder lernen müsste, um Dinge zu verstehen, die kann ich auslagern. Da muss ich auch meine Zeit nicht mit vertonen, sondern dann gehen wir wirklich in tiefe Prozesse rein, wo Menschen sich begegnen können, wo Dialoge entstehen, wo auch was Neues entstehen kann im Dialog und dann alles andere kann ich auslagern. Das macht dann ein Online-Seminar oder macht für mich auch das Digitalisieren möglich.
Also freuen wir uns auf die Zukunft. Ich sage vielen Dank, Katrin Oppermann-Jorp. Dankeschön.
Danke, Philipp.
New Entrepreneurship, der Podcast für Bewusstsein im Business. Ehrlich, inspirierend, anders.